Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser dritten Staffel ZIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast des Zeitverlags zum ZIA Fellowship. Das ZIA Fellowship ist unser Fellowship, in dem wir Wissenschaftlerinnen sichtbar machen wollen, sie miteinander vernetzen und sie fördern. Und in diesem Podcast wollen wir quer durch alle Disziplinen spannende Forschung vorstellen von tollen Frauen. Ich freue mich sehr, dass heute Marina Evers mein Gast ist. Marina, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute deine Forschung mitgebracht hast.
Ja, hallo Hanna, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ich glaube, wir starten erstmal mit dir als Kopf hinter der Forschung. Das ist nämlich das, was unsere Zuhörerinnen immer interessiert. Wer ist das, der diese Forschung macht und wie war auch ein persönlicher Werdegang? Wir wollen aber dann auch natürlich in dein Thema einsteigen und so ein bisschen beleuchten, was du eigentlich untersuchst. Deshalb stell dich doch mal erst kurz vor. Wir haben schon gehört, Dr. Marina Evers, aber an welcher Institution bist du und was erforschst du?
Ja, ich bin Postdoktorandin in der Informatik und ich war bis Ende Februar am Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart und bin jetzt seit Anfang März am Lehrstuhl für Computergrafik an der Universität Siegen. Und in meiner Forschung setze ich mich auseinander mit der visuellen Datenanalyse und möchte dort neue Methodiken in der Visualisierung entwickeln, um eben große und komplexe Datenmengen besser darzustellen, sodass Menschen besser Einblicke bekommen können und diese Daten besser verstehen können.
Was sind so typische Fragen, die du dir stellst?
Also im Großen und Ganzen stelle ich mir die Frage, wie wir komplexe Daten besser darstellen können. Also das Ziel ist, wir haben ja immer mehr Daten im Alltag. Ich arbeite hauptsächlich mit Wissenschaftlern zusammen, die machen Experimente oder auch Simulationen und haben riesige Datenmengen, wo es dann darum geht, halt neue Einsichten zu bekommen und besser zu verstehen, was dort passiert. Und meine Forschung beschäftigt sich damit, neue Visualisierungsmethodiken zu entwickeln, um diese Daten eben so darzustellen, dass in Kombination mit automatisierten Algorithmen die Menschen die Daten besser verstehen können und hoffentlich neue Erkenntnisse bekommen. Und ich setze mich hauptsächlich mit unsicheren Daten zusammen. Also Unsicherheit heißt hier, wir können zum Beispiel bestimmte Dinge nicht so ganz genau vorhersagen. Das kennt man vielleicht vom Wetterbericht. Die Wettervorhersage für so ein paar Tage ist nicht ganz so genau. Ich habe viel zum Beispiel mit Klimawissenschaftlern zusammengearbeitet. Dort reden wir natürlich nochmal über ganz andere Zeiträume und die Unsicherheiten werden nochmal größer als beim Wetterbericht. Und wir setzen uns dann damit auseinander, wie wir diese Datenunsicherheit zu den Menschen kommunizieren können, die am Ende die Daten analysieren möchten.
Spannend, weil das, glaube ich, etwas ist, was sich jeder vorstellen kann. Die Datenmengen werden immer größer und man fragt sich, wie steigt man da überhaupt noch durch? Und genau da setzt du ja an. Was hat dich dafür eigentlich begeistert? Also wie bist du genau dahin gekommen? Wenn man anfängt mit der Informatik, ist man ja wahrscheinlich nicht sofort in der Visualisierung unterwegs. Und was hält dich vielleicht auch bis heute dabei?
Ich habe tatsächlich am Anfang nicht Informatik studiert, sondern Physik und komme deswegen eher aus dieser Perspektive. Ich habe ganz viele Daten in Simulationen berechnet und wusste nicht so ganz genau, was man damit machen kann oder hatte mal so ein bisschen das Gefühl, da steckt noch mehr drin, wie kann ich es besser verstehen? Mhm. Und bin dann nach einem Bachelor und einer Bachelorarbeit auch in Informatik, aber dem Master eben in Physik, in der Promotion in die Informatik gewechselt und darüber dann eben zur Visualisierung gekommen. Und in meiner Promotion habe ich mich eben viel auch mit diesen Simulationsdaten auseinandergesetzt in Münster. Und das war sehr, sehr stark motiviert noch von dem Physikstudium, wo man eben auch direkt die andere Seite kennengelernt hat. Mittlerweile arbeite ich nicht nur mit Simulationsdaten, sondern allgemein auch deutlich breiter. Und ich merke halt immer mehr, wie du gerade schon gesagt hast, kennt man sie aus dem Alltag, es gibt immer mehr Daten und so viele spannende Probleme noch. Und aktuell zum Beispiel auch mit den Entwicklungen im maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz sind ja noch mehr Datenmengen nötig und auch noch mehr Datenmengen vorhanden. Und deswegen denke ich, dass es da auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel zu erforschen gibt.
Also wirklich total innovativ an der Spitze dessen, was da gerade so passiert. Ist das vielleicht auch schon der überraschendste Moment deiner Laufbahn gewesen, dass du anfängst in der Physik und jetzt irgendwie in der Informatik gelandet bist? Also so dieser Disziplinwechsel oder was würdest du sagen, war das Überraschendste für dich selbst?
Ich würde sagen, also so jetzt einen Moment zu benennen, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Also auch dieser Übergang war ja ein Prozess. Mhm. Ich würde sagen, am überraschendsten ist immer wieder, wenn ich sehr interdisziplinär arbeite, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind. Und ich finde es aber auch unglaublich schön. Durch meine Forschung habe ich die Möglichkeit, mit Medizinern zusammenzuarbeiten, mit Klimawissenschaftlern, also mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und trotzdem kann man die gleichen Methoden irgendwie häufig dann für unterschiedliche Problemstellungen wiederverwenden. Und häufig gibt's dann auch wirklich schönes Feedback von den einzelnen Wissenschaftlern aus den anderen Disziplinen. Und ich würde sagen, das sind so die schönsten und häufig auch überraschenden Momente, wenn diese Personen dann einfach ganz andere Dinge sehen, als man vielleicht auch vorher bedacht hatte.
Es ist ja auch etwas, was in der Forschung ganz, ganz spannend ist, wenn man nicht nur die eigenen Forschungsprobleme lösen kann, sondern sozusagen auch anderen ForscherInnen in ihren Fragestellungen weiterhilft. Das ist ja dieses vernetzte wissenschaftsinterdisziplinäre Denken, was da wirklich auch mehr und mehr eine Rolle spielt, weil die Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen, ja auch komplexer werden. Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, wie du vielleicht meiner 14-jährigen Tochter deine Forschung erklären würdest, wobei ich fast denke, das hast du schon gemacht, aber wenn du es noch weiter runterbrechen würdest, kannst du es noch einfacher darstellen. Was machst du für Kinder vielleicht?
Ich versuche es mal. Also meiner Forschung schaue ich mir an, wenn wir ganz, ganz viele Dinge aufzeichnen und ganz viele Dinge messen, wie wir uns die anschauen können. Eben zum Beispiel, wenn man sich den Wetterbericht anschaut, dann sieht man ja häufig solche Kurven, wo dargestellt wird, wie sich die Temperatur verändern soll über die nächsten Tage. Und wenn wir jetzt aber nicht ganz genau wissen, wie die Temperatur übermorgen wird, dann schaue ich mir an, wie man vielleicht auch den Leuten das kommunizieren kann, dass wir das eben nicht so ganz genau wissen. Und schaue mir dabei eben an, wie wir das Beste, was jemand als Mensch kann, kombinieren können mit dem, wo drin ein Computer sehr, sehr gut ist.
Das heißt, du würdest auch sagen, in Zeiten von KI, überflüssig wird der Mensch nicht an der Stelle?
Nee, denke ich nicht. ich denke, es ist immer noch wichtig, dass einerseits ein Verständnis da ist, was passiert. Gerade im Kontext KI kriegt man ja auch häufig mit, die KI lernt auf Trainingsdaten und wenn die Trainingsdaten zum Beispiel gewisse Aspekte nicht abdecken, fällt sich das entsprechend trainierte Modell natürlich auch entsprechend nicht ganz so ausgewogen. Und das sind so Dinge, da muss jemand noch drauf gucken und irgendwer muss ja das KI-Modell steuern und kontrollieren. Aber gleichzeitig sind automatisierte Algorithmen und KI-Modelle sehr, sehr gut darin, sehr klar definierte Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel erkennen, was sieht man auf einem Bild. Allerdings, wenn man in der Realität irgendwas mit Daten bearbeitet, Daten analysieren möchte, ist manchmal gar nicht so klar, wonach man sucht. Mhm. Und um erstmal herauszufinden, was man überhaupt sucht, ist es halt schon wichtig, dass der Mensch ein Grundverständnis bekommt davon, was er sieht. Und was wir auch ganz oft beobachten, ist, dass die Visualisierungen nicht mal unbedingt dafür da sind, eine ganz klar definierte, ganz eindeutige Aufgabe zu bearbeiten, sondern erstmal herauszufinden, was möchte ich überhaupt sehen. Was ist überhaupt meine Fragestellung?
Ja, das heißt, ich habe Unmengen an Daten gesammelt. Was ist eigentlich das Größte, was ich da rausfinden könnte? Und da kommt Visualisierung auch ins Spiel, zu sagen, vielleicht bestimmte Häufungen, so stelle ich es mir vor, oder bestimmte Regelmäßigkeiten auch zu erkennen optisch. Ja.
Oder eben auch einfach zu sehen, okay, hier ist irgendwie was, was ich so nicht erwartet hätte. Mhm. Man kann natürlich bestimmte Dinge berechnen, wo ist der größte Wert und so weiter, aber vielleicht sieht man noch, ich habe hier noch was ganz anderes drin. Zum Beispiel, ich möchte wissen, wann ist es am wärmsten, aber ich stelle fest, alle anderen Tage sind viel, viel kälter als dieser eine Tag. Wenn man jetzt nur bestimmt hat, wann es am wärmsten wird, weiß man es halt nicht direkt, dass noch andere Dinge mit drin sind, die man nicht beobachtet hat. Und wenn man jetzt mal wieder einen Kontext Wissenschaftler gibt, kann es zum Beispiel auch in Richtung Messfehler gehen, die man so nicht auf dem Schirm hat und wofür man ja nicht unbedingt statistische Analysen machen würde, aber die man in Visualisierungen dann häufig, wenn man ein bisschen größeres Bild hat und ein bisschen weniger auf eine bestimmte Fragestellung gemünztes Bild hat, doch noch mit beantworten kann.
Wie erreichst du Menschen außerhalb der Wissenschaft mit deiner Forschung? Also andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, glaube ich, total, weil das ja deine Sparring-Partner auch sind. Erreichst du auch darüber hinaus Menschen? Also wendest du deine Forschung an oder erzählst du sie? Wie ist da so dein Weg?
Ja, ich hatte jetzt im Februar die Chance, bei der Mechanica Feminale Baden-Württemberg in Stuttgart einen Kurs zu geben. Und dort waren die Teilnehmerinnen einerseits Leute aus dem Berufsleben, die eben Daten visualisieren wollen, mit Daten arbeiten, aber auch Studentinnen aus den Ingenieurswissenschaften, also insbesondere jetzt keine Informatikerinnen und keine typischen Anwender. Und es war ganz spannend, dort konnte ich eben in diesem Workshop die Grundlagen der Visualisierung, also jetzt nicht nur auf meine Forschung gemünzt, sondern ich sag mal aus dem ganzen Feld vermitteln und eben auch die aktuellen Forschungsergebnisse mit einfließen lassen. Das war eine ganz, ganz schöne Möglichkeit für mich, quasi die aktuelle Forschung an die Anwender und an, ja, die Nichtwissenschaftler zu bringen.
Mhm, ganz spannend, ja. Und jetzt hast du schon gesagt, deine Forschung begegnet uns vielleicht im Alltag so bei Klimamodellen oder sowas. Gibt's noch andere Bereiche, wo du sagen würdest, da begegnet uns deine Forschung im Alltag?
Ja, also ich arbeite in meiner Forschung ganz viel mit interaktiven Methoden und Modellen, wo es eben nicht nur darum geht, ich erstelle irgendwie oder berechne ein Bild und zeige das am Ende an, sondern man kann mit den Daten interagieren, man kann Dinge anklicken und im Bereich Visual Analytics nennt sich das eben eine Analyse machen. Und ich freue mich immer, wenn es bei der Zeit zum Beispiel diese interaktiven Visualisierungen gibt, wo man zum Beispiel seine Postleitzahl eingeben kann oder schauen kann, wie verhält sich das in unterschiedlichen Teilen Deutschlands oder so. Und ich würde sagen, ganz viele Konzepte, die sehr nah an meiner Forschung sind oder wo meine Forschung drauf aufbaut, findet man dort auch wieder.
Unser großes Datenjournalismus-Team. Props gehen raus an die Kollegen und Kolleginnen, die nutzen das wirklich sehr. Und der Datenjournalismus ist ja auch etwas, was sehr stark im Kommen ist, wo wir wirklich sehen, dass es ein ganzes Feld, was immer weiter wächst. Jetzt rennt uns die Zeit ein bisschen weg, weil wir ja ein kurzes und ein knappes Format hier eigentlich nur haben. Deshalb nochmal eine Frage. Was würdest du einer jungen Frau mitgeben, die vielleicht jetzt gerade so noch im Studium steckt und sich überlegt, in die Wissenschaft zu gehen? Was soll sie wissen? Was würdest du ihr mitgeben an Learnings, die du hattest als Frau in der Wissenschaft?
Ich würde ihr mitgeben, dass es ganz wichtig ist, den eigenen Weg zu finden. Forschung ist unglaublich toll, weil man sich den ganzen Tag eigentlich mit Fragestellungen, die man gerade spannend findet, auseinandersetzen kann. Aber manchmal sind die Rahmenbedingungen auch so ein bisschen schwierig. Und ich denke halt, dass es wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und schaut, ob das etwas ist, was man selbst möchte, was dem eigenen Weg entspricht. Und falls man sagt, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall mutig sein, sich trauen, Netzwerk suchen, gemeinsam da durchgehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, aber es ist auch total okay, wenn jemand sagt, meine Stärken liegen vielleicht woanders, ich mache irgendwas anderes.
Was nimmst du aus deinem CIA Fellowship Jahr mit?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ein tolles Netzwerk mit ganz vielen inspirierenden anderen Wissenschaftlerinnen, die ich kennenlernen durfte. Aber auch sehr spannende Workshops, wo vielleicht so ein bisschen für mich persönlich die Hauptmessage war, sich zu trauen, einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren und auch, ja, sag ich mal, Wissenschaftskommunikation zum Beispiel einfach mal zu versuchen.
Ja, super. Das ist ja das, was wir nämlich auch immer wieder wollen, zu ermutigen, aber auch sozusagen Formate mit an die Hand zu geben. Wie auch dieser Podcast, den du jetzt sehr erfolgreich gerade gemeistert hast, kann ich nur sagen. Wir sind nämlich schon am Ende. Vielen Dank für diese Einblicke in deinen Werdegang und in deine Forschung, die wirklich Lust gemacht hat auf mehr. Wer sich da informieren will, findet aber auch sicherlich Dinge über dich. Die werden wir zusammentragen in den Shownotes, so dass man da dann weitere Informationen zu dir findet und dich auch anfragen kann als Expertin. Das war CIA Audible Women in Science and Humanities. An alle HörerInnen, wir freuen uns über ein Abonnement. Dann verpasst man auch keine neue Folge mit spannender Forschung toller Frauen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, Marina.
Ja, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Bin mir sicher, wir hören noch ganz viel von dir und wünsche dir viel Erfolg.